Gut, bevor wir mit der Physik anfangen, zwei Dinge. Erstens, die Evaluationsergebnisse habe ich bekommen. Also vielen Dank für eure durchweg sehr guten Noten. Hat mich sehr gefreut und ja, hilft unter Umständen natürlich auch weiter. Also oft lese ich ein paar Kommentare vor, aber die waren alle auch sehr positiv, aber sehr anständig. Also nichts richtig Cooles, was man jetzt zum Amüsement vorlesen kann. Also das Einzige bei den Verbesserungsvorschlägen, da waren es aber auch sehr, sehr wenig. Eine Sache, das sehe ich ein, aber das ist auch schwierig für mich zu realisieren. Da hat es halt geheißen, es sollte das Skript irgendwie deutlich eher im Netz stehen. Also das ist halt nicht einfach, wenn man eine Vorlesung das erste Mal macht. Ja, es gibt bestimmt Leute, die da vorbildlich sind und die ein halbes Jahr vorher vorbereiten. Aber also mir fällt es schon schwer. Ich weiß selber nicht genau, wie weit ich komme und was ich halt alles mache. Und das führt irgendwie dazu, dass ich das halt relativ, naja, spät reinstelle. Also ich gebe mir immer Mühe, dass es nicht irgendwie jetzt in der Nacht davor reinkommt, sondern dass, wenn er, sagen wir mal, am Nachmittag davor ausdruckt oder am Abend davor, dass das funktioniert. Aber ja, also wenn das mal wieder passiert, Quantenmechanik 2, dann steht es sicher eher im Netz, nur also jetzt ist schwierig. Also es wäre sicher besser, wenn es anders ist, aber es wäre schon ein großer Aufwand. Also das war, glaube ich, das Einzige, womit man wirklich was anfangen kann. Aber ja, wie schon gesagt. Dann die andere Sache, die Prüfungstermine. Also ich habe im Doodle gesehen, jetzt gab es ordentlich Rückmeldungen. Es sind so Größenordnung 15 Leute eingetragen, und wenn ich so an Übungen und mich hier umguck, könnte es ja praktisch jeder sein. Also nochmal auch per Video die Aufforderung, diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben, die sollten das doch bitte bis, sagen wir, morgen Abend machen. Dann können wir am Donnerstag vielleicht mal diese Prüfungstermine endgültig festlegen. Genau. So. Dann wir haben das letzte Mal ein neues Kapitel begonnen, und zwar geht es um Symmetrien und Gruppen. Also wir haben den Gruppenbegriff eingeführt oder nochmal eingeführt. Also ich vermute, dass ihr den schon irgendwann mal hattet. Also das Wichtige an der Gruppe ist halt, das ist ein Satz von Elementen mit einer Verknüpfung, und wann immer ich zwei Elemente mit der Verknüpfung kombiniere, dann kommt ein drittes Element raus, und außerdem muss es ein neutrales Element geben, wo halt jedes Gruppenelement mit verknüpft das Gruppenelement selber wieder gibt, und ein inverses Element, also das heißt immer Paare von Gruppenelementen, sodass das neutrale Element rauskommt. Und dann unterscheiden wir noch zwischen abelschen und nicht-abelschen Gruppen. Das ist, wenn man halt die Verknüpfung verdrehen darf, wenn A Kringel B gleich B Kringel A ist. Also das ist jetzt erstmal so eine Definition, um halt ganz klar zu machen, was eine Gruppe ist. Dann haben wir uns jetzt spezialisiert auf kontinuierliche Gruppen, sogenannte Lie-Gruppen. Und das ist gerade das, was in der Physik, in der Teilchen- und Elementarteilchenphysik aus meiner Sicht das Wichtigere ist, wohingegen in der Festkörperphysik die diskreten Gruppen eigentlich das sind, was man macht. Die hängen schon beide sehr eng zusammen, aber wir haben halt nicht genug Zeit, um hier beides zu machen. Also deswegen schauen wir uns jetzt eins von diesen beiden genauer an. Naja, und also da habe ich jetzt ein paar wesentliche Konzepte das letzte Mal angefangen mit euch zu besprechen. Also wir haben ein bisschen finster, oder? Also wir haben mit einer relativ einfachen Gruppe begonnen, die aber trotzdem sehr wichtig ist in der Physik, nämlich die Gruppe der Rotationen. Und diese Gruppe bezeichnen wir auch mit SO3, also spezielle orthogonale Matrizen. Orthogonal ist, denke ich, klar, und speziell heißt Einheitsdeterminante, also das sind halt Drehungen, wo Spiegelungen ausgeschlossen sind. Naja, und ich glaube, diese Eigenschaften von orthogonalen Matrizen muss man nicht nochmal besprechen. Das wichtige, wahrscheinlich neue Konzept, was wir das letzte Mal besprochen haben, das waren, dass wir erstmal infinitesimale Rotationen angeguckt haben. Die hatte ich genannt RJ, also eine Drehung um die J-Achse, um den Winkel. Und infinitesimal heißt, dass das nahe an die Identität ist, plus und dann dieses I, das ist Konvention, nicht nur jetzt für Drehmatrizen, sondern für beliebige infinitesimale Gruppentransformationen, dann ein kleiner Parameter Alpha und dann ja, das, was ich Generator oder Erzeugende nennt. Und also diese Erzeugenden, die halt gerade den interessanten Teil von den infinitesimalen Transformationen bilden, das ist das, was man bei einer Analyse von einer kontinuierlichen Gruppe eigentlich immer anguckt. Und naja, das kann man halt dadurch machen, dass man irgendwie diese Eigenschaften der Gruppe, wenn sie mathematisch definiert ist, hernimmt. Oder in unserem Fall wissen wir ja, wie eine Drehmatrix aussieht, wie eine endliche aussieht mit zwei Cosinus- und zwei Sinus-Elementen. Und also beispielsweise haben wir für Jx gefunden, also muss natürlich eine 3x3-Matrix sein. Und zwar, wenn mich alles täuscht, irgendwie hier eine 1 und hier eine 1 und irgendwo muss ein Plus rein. Da und, um es korrekt zu machen, ein Minus I davor. Naja, da haben wir drei Stück. Also eine Drehung in drei Dimensionen hat drei unabhängige Parameter. Ich kann um X, Y und Z-Achse rotieren. Und das Interessante, wofür wir überwiegend diese Erzeugenden brauchen, ist dann, mal schauen, wie ich es genannt habe, also man berechnet dann die Vertauschungsrelationen von allen Erzeugenden miteinander, also alle Paare. Bei uns sind es halt drei Erzeugende, also jedes mit jedem. Das kann ich so schreiben, JJ, JK gleich I, Epsilon, JKL, JL. Und also ich hatte das Wort, wenn ich jetzt meine Aufzeichnung richtig sehe, das letzte Mal noch nicht wirklich eingeführt, da werden wir heute noch genauer drüber reden, aber ich schreibe es jetzt trotzdem schon mal hin. Das nennt man die Algebra der Gruppe oder auch, weil es Lie-Gruppen heißen, die Lie-Algebra. Gut, und das hier ist eigentlich das, was, würde ich sagen, die wesentlichen Eigenschaften der Gruppe bereits widerspiegelt oder enthält. Also wenn man eine Gruppe studiert, dann will man als erstes mal sehen, wie sieht die Algebra dieser Gruppe aus. Denn was man halt hier findet, ist die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn ich zwei Operationen in umgekehrter Reihenfolge ausführe. Also das hat man das letzte Mal auch gemacht. Wir hatten dann die X-Rotation und die Y-Rotation hintereinander geschrieben und hatten davon die Y-Rotation mal die X-Rotation abgezogen, also das Ganze verdreht. Und was übrig bleibt in führender Ordnung, ist halt gerade dieser Kommutator. Also zum Beispiel sagt er aus, wenn ich X- und Y-Rotation vertausche, dann ist das Ergebnis, also die Differenz zwischen diesen beiden Operationen, gerade eine Rotation in Z-Richtung. Und naja, das ist halt nochmal, wie gesagt, das, was die Gruppe im Wesentlichen charakterisiert. Was passiert, wenn ich halt Operationen hintereinander ausführe? Welchen Effekt hat das Ganze? Und so bereits als Ausblick, warum man eigentlich diese ganzen Sachen macht und warum das sehr wichtig ist in der Physik. Also wir werden dann jetzt halt im Zug der nächsten Vorlesungen das erweitern, und zwar auf Lorentz und eine sogenannte Poincaré-Gruppe. Also das sind halt die Transformationen, die die Relativitätstheorie im Wesentlichen aufbauen oder wo die raus besteht. Und sinnvolle Gleichungen im Rahmen der Relativitätstheorie, zum Beispiel Wellengleichungen oder Feldgleichungen, die müssen halt farminvariant unter diesen Lorentz-Transformationen oder Poincaré-Transformationen sein, also in jedem Inertialsystem gleich aussehen. Naja, und jetzt kann man sich halt, also wir haben ja Beispiele bereits, wir haben die Dirac-Gleichung uns konstruiert, die Klein-Gordon-Gleichung konstruiert, aus der Elektrodynamik kennt man eine Feldgleichung, die Maxwell-Gleichungen, die farminvariant ist, aber man möchte eigentlich viel allgemeinere Formalismen zur Verfügung haben, also die wurden halt alle so durch Experiment und Beobachten, scharfes Hinschauen und Rumbasteln konstruiert. Was wir gerne hätten, wäre halt ein Formalismus, wo man wirklich, naja, mathematische Objekte konstruieren und kombinieren kann, die dann, wenn man so will, alle denkbaren Feldgleichungen geben. Das klingt jetzt nach sehr vielen, aber eigentlich sind die unglaublich stark eingeschränkt wegen diesen Symmetrien. Also, nur um ein Beispiel zu nennen, diese Drehimpulsalgebra, die wird jetzt von Rotationsmatrizen erfüllt, also das wird dann Teil unserer Lorentz-Algebra sein. Und was wir ja auch schon wissen oder gesehen haben, der Spin, und das ist kein Zufall, der erfüllt genau die gleiche Algebra, also der Spinor aus der Dirac-Gleichung. Und man kann auch viele andere Objekte finden, die halt genau die gleiche Algebra erfüllen. Und wenn sie die gleiche Algebra erfüllen, heißt es halt, dass sie sich in gleicher Art und Weise verhalten. Also wie schon gesagt, wenn ich halt zum Beispiel das Koordinatensystem um x und dann um y drehe und im anderen Fall erstmal y und dann um x, ist die Differenz eine Z-Rotation, und das gilt natürlich für alle Objekte, denen diese Algebra zugrunde liegt. Und wenn man halt das jetzt, wie gesagt, erweitert auf Lorentz- oder Poincaré-Gruppe, dann machen die halt zwar nicht exakt dasselbe, weil es halt vielleicht zwei- oder drei- oder vierkomponentige Objekte sind oder ein Bahndrehimpuls oder irgendwas, aber das Grundlegende, was halt durch die Algebra beschrieben wird, ist für alle gleich. Und deswegen kann man dann da farminvariante Gleichungen relativ einfach aus diesen Dingen zusammenbauen. Also das war jetzt wieder viel geredet, aber ich glaube, dieses Grundkonzept, das ist wichtig in diesem Kapitel, und das ist schon auch schwierig zu verstehen. Also wenn man das nicht begreift, dann sind das jetzt alles nur Techniken, was wir heute und nächste Woche noch machen werden. Dagegen, wenn man es versteht, hat man am Ende halt wirklich einen Formalismus zur Verfügung, wie man eigentlich die ganzen Wechselwirkungen und Gleichungen der Physik hinschreiben kann. Also die Physik ist Gott sei Dank gutartig, wenn man das begriffen hat, was ich jetzt hier so umrissen habe, dann schreibt man die einfachsten denkbaren Gleichungen der Reihe nach hin und sieht, dass man ziemlich schnell das komplette Standardmodell der Physik dastehen hat. Also man liest oft, dass halt Symmetrien die mächtigste Waffe in der elementarteilchen Physik sind, und das stimmt. Also ohne Symmetrien hätte man das Standardmodell und dieses ganze Zeug sich nicht herleiten können wahrscheinlich oder nicht finden können. Also das ist so ein bisschen die Motivation. Und also gut, wir werden nicht bis zum Standardmodell gehen, das ist eher was aus der Quantenfeldtheorie, aber wir werden am Ende halt insbesondere nochmal die Dirac-Gleichung, die ja keine so ganz triviale Struktur hat, etwas eleganter mit diesem Formalismus dann herleiten und vielleicht nochmal besser verstehen, wo eigentlich der Spin oder dieser vierkomponentige Dirac-Spinor, um es genauer zu sagen, herkommt. Okay. Also als letzten Punkt der Wiederholung. Wenn man dann also so Erzeugende hat und die Algebra sich angeguckt hat, wenn man dann doch wieder eine endliche Transformation will, das sollte man sich auch merken, das kann man dadurch erzielen, dass man die Erzeugende exponentiert. Also R Alpha Vektor schreibe ich jetzt. Also das sind die drei Drehwinkel um die drei Achsen. Und das ist dann I hoch plus I Alpha Vektor und dann die drei Erzeugenden. Also das ist natürlich kein so ganz einfacher Ausdruck im Allgemeinen, weil J, das sollen Matrizen oder Operatoren sein. Also habe ich eine E-Funktion von Matrizen, die muss ich erstmal ausrechnen oder in den konkreten Ausdruck umformen, bevor ich damit rechnen kann. Aber zumindest kann man formal halt mit den Erzeugenden auch endliche Transformationen schreiben. Und man sieht, glaube ich, unmittelbar, dass das hier und das hier verbunden ist. Also wenn ich halt hier die führende Taylor-Entwicklung mache, also für winziges Alpha, dann kommt halt gerade 1 plus I Alpha J raus, wie da oben steht. Gut, also soweit waren wir das letzte Mal gekommen. Jetzt wollen wir noch eine zweite Gruppe machen, als Beispiel, die etwa genauso schwer und aus meiner Sicht genauso wichtig auch in der Physik ist. Anderes Beispiel, Gruppe komplexer Rotationen. In zwei Dimensionen. Naja, das Ganze ist eine Verallgemeinerung halt dessen, was wir uns da drüben in drei Dimensionen angeschaut haben, für ja, reelle Größen. Also das sind 2 mal 2 komplexe Matrizen, die wir uns jetzt anschauen. Und ja, vorher hat man als Bedingung R transponiert, R gleich 1. Und wenn wir halt komplex sind, müssen wir dieses transponiert durch einen Dagger ersetzen. Also das ist die eine Bedingung. Und die andere Bedingung, die wir halt noch hatten, was Spiegelungen ausschließt, die lassen wir gleich. Determinante von R ist gleich 1. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Konsequenz dieser Überschrift. Die Überschrift ist ein bisschen unpräzise. Das hier ist die präzise Definition der Matrizen, die ich mir jetzt anschauen will. Und naja, man kann sich überlegen, dass diese Matrizen auch eine Gruppe bilden. Und diese Gruppe, die heißt SU2. Und naja, Namen kann man sich auch fast denken. Das U steht halt dieses Mal für unitär. Also nehmen wir an, das hatte da zum Beispiel in Quantenmechanik 1 auch schon mal den Begriff, wann immer halt eine Matrix R Dagger R gleich 1 erfüllt, dann nennen wir sie unitär. Also das ist äquivalent zu orthogonal. Und das S, das steht wieder für speziell, was halt im Rahmen dieser Matrixgruppen immer die Determinante 1 bedeutet. Naja, und das, also dass diese Matrizen eine Gruppe sind, das könnt ihr mal vielleicht als Hausaufgabe euch nochmal überlegen. Also wenn ich halt 2 unitäre Matrizen zusammen multipliziere, kommt eine dritte unitäre Matrix raus und muss halt diese beiden Eigenschaften für ein Produkt R1 mal R2 sich anschauen. Und ja, ich glaube, das ist jeweils ein Einzeiler oder so. Also zum Beispiel, wenn die Determinante von 2 Matrizen jeweils 1 ist, ist natürlich das Produkt der beiden Matrizen auch 1. Und ähnlich kann man es auch für diese Eigenschaft sich schnell überlegen. So, dann also wollen wir jetzt halt wieder dieses Programm machen, diese Erzeugen uns generieren und die Algebra dazu anschauen. Und naja, zu dem Zweck zählen wir erstmal wieder die Parameter, also wie viel Freiheitsgrade haben diese Matrizen. Die erste Gleichung R Dagger R gleich 1, wenn ich die in Komponenten aufschreibe, ist das R Dagger JK, ein bisschen sorgfältiger, also erst das Dagger, dann den Index nehmen, RKL, und das kann ich, das Dagger kann ich wegbringen, indem ich die Indizes verdrehe und einen komplexen Stern hinmache. Also RKJ Stern RKL. Also so ähnlich hat man das bereits bei den SO3-Matrizen gemacht. Und naja, die 1, das ist Delta JL. So, und auch da, wenn man jetzt sich genau überlegt, wie viele Bedingungen sind es, das sind 4 Stück, also da habe ich selber so vielleicht 5 Minuten gebraucht, um das wirklich rauszufinden, warum das gerade 4 sind. Also erstmal RKJ oder so und RKL sind ja jetzt komplexe Zahlen. Also haben wir, also das ist eine Matrixgleichung, wie man auch hier sieht, eine Matrixgleichung besteht ja erstmal aus 4 Elementen, also haben wir 4 Gleichungen, aber es sind komplexe Zahlen, also stehen erstmal eigentlich 8 Gleichungen da. Also warum sind es nur 4 verschiedene? Naja, und also die Überlegungen, die ihr da vielleicht auch selber genauer ausarbeiten könnt, ist auf der Diagonalen, das bedeutet ja, dass J und L gleich ist, da steht dann sowas wie ein Eintrag mal der Eintrag Stern. Also per Konstruktion halt komplexe Zahl mal komplex konjugierte Zahl, das heißt, es ist was Reelles. Mit anderen Worten, auf den Diagonalelementen steht im Imaginärteil 0 gleich 0, also das gibt keine zusätzliche Bedingung. Das heißt, auf den beiden Diagonalelementen fallen uns zwei Bedingungen von den achten schon weg. Und auf den Off-Diagonalelementen, das ist halt, wenn J gleich 1 und L gleich 2 oder umgekehrt ist. Und da kann man sich leicht überlegen, wenn ich J und L verdrehe, dann habe ich eigentlich nichts Neues. Delta JL ist ein und dasselbe. Wenn ich J und L hier verdrehe, wandert halt der Stern vom einen aufs andere. Aber nachdem wir Real- und Imaginärteil ohnehin separat betrachten, gibt es keine neue Gleichungen. Also das heißt, ob ich das untere linke oder obere rechte Element mir angucke, das enthält die gleiche Information. Also werden diese sozusagen 2 mal 2 Gleichungen auch nochmal halbiert und ich habe insgesamt nur 4 Bedingungen. Also überlegt es euch vielleicht in Ruhe nochmal in euren eigenen Worten. So ein bisschen eine Knobelaufgabe, aber man kommt dann doch relativ zügig drauf. Naja, und dann haben wir noch eine Bedingung, Determinante R gleich 1. Das letzte Mal bei SO3, wenn ihr euch erinnert, hatte das keine zusätzliche Einschränkung gebracht. Jetzt ist Determinante R gleich 1 durchaus eine Einschränkung. Und zwar kann man sich auch wieder überlegen, dass R Decke R gleich 1, das macht lediglich Folgendes, dass der Betrag der Determinante von R gleich 1 ist. Also damit erfüllt, so heißen aus diesem da. Das kann man auch wieder leicht zeigen und nachrechnen. Bei den reellen Matrizen war das genauso, aber nachdem reelle Matrizen vom Betrag her halt nur plus oder minus 1 sein können, hat es nicht den Stellenwert von einer echten Gleichung gehabt, sondern es hat die zulässigen Gruppenelemente nur halbiert. Also das hat gerade die Spiegelungen ausgeschlossen. Jetzt dagegen, wenn der Betrag von Determinante R gleich 1 ist, heißt es nicht, dass ich nur zwei Möglichkeiten plus oder minus 1 habe, sondern ich kann halt auf dem komplexen Einheitskreis noch eine beliebige Zahl mir auswählen. Und wenn ich jetzt halt die zusätzliche Bedingung nehme, dass Determinante R gleich 1 ist, wird halt diese eindimensionale Freiheit, also dieser komplexe Einheitskreis, wird auf einen Punkt eingeschränkt. Also ist das tatsächlich halt eine Bedingung, die die Dimension oder Anzahl der Parameter um 1 reduziert. Und naja, damit kommt da halt noch eine weitere Gleichung dazu. Also im Gegensatz zu SO3 eine zusätzliche Bedingung. Gut, und damit die Konsequenz unserer Überlegungen. Wir haben für SO2-Matrizen drei Parameter, also sozusagen 8 Matrix-Einträge minus 5 Bedingungen. Gut, jetzt wollen wir uns wieder überlegen, ähnlich zu der Gleichung, was sind infinitesimale Transformationen? Also wir wissen jetzt ja, wie viel wir finden müssen, nämlich 3 linear unabhängige Transformationen. So viel müssen sein und mehr umgekehrt kann es nicht geben. Infinitesimale SO2-Matrizen. Also die schreibe ich jetzt einfach mal an. Das ist halt so ein bisschen rumprobieren vielleicht, bis man die hat, aber das ist nicht übermäßig schwierig. Also ist wieder 1 plus Alpha Jx, also das ist die Standardform. Diese Notation wollen wir für alle Gruppen so wählen. Und das Interessante ist halt, wie sieht jetzt das Jx aus? Also das ist für SO2 zum Beispiel 0,5 plus 1, und das ist nichts anderes wie die Pauli-Matrix dividiert durch 2, und Ry und Rz kann man sich genauso überlegen. Und da sehen diese Erzeugungen aus. Halb plus i minus i, und das ist Sigma y halbe, und hier haben wir 1 halb 1 minus 1, und das ist Sigma z halbe. Also um halt zu sehen, dass das richtig ist, muss ich jetzt halt diesen Ausdruck mit den jeweils angegebenen j's wieder in die beiden Bedingungen einsetzen, R dagegen R gleich 1 und Determinante R gleich 1, und prüfen, ob das erfüllt ist. Oder umgekehrt, wenn ich es halt nicht angegeben hätte und wenn das jetzt eine Aufgabe gewesen wäre, hätte er halt irgendwie so lange rumprobieren müssen, bis er diese Matrix oder Matrizen gefunden hat, die halt einerseits unabhängig voneinander sind und andererseits das erfüllen. Also das ist so eine Mini-Hausaufgabe auf dem Zettel, aber ich glaube, kann man fast im Kopf sehen, dass das funktionieren wird. Gut, und also wenn er das jetzt glaubt oder selber schnell nachrechnet oder auch sieht, kann man halt im nächsten Schritt wieder die Algebra ausrechnen. Also jetzt haben wir wieder 3 Erzeugende, und jede Erzeugende mit sich selber und mit den anderen beiden den Kommutator berechnen. Und ja, diese Algebra, da müssen wir nicht viel rechnen. Man kann leicht nachrechnen, steht im Skript, oder eigentlich könnte ich auch schreiben, man weiß, dass halt die Pauli-Matrizen halbe, die jetzt gerade da die Erzeugenden sind, die erfüllen halt auch wieder die gleiche Algebra, jx, jy gleich i, epsilon, jkl, jl. X und y hat dann keinen Sinn, muss ich so schreiben, j und k. Naja, und das ist auch der Grund, warum ich gerade jetzt die Gruppe SU2 gewählt habe. Also was man jetzt halt deutlich sieht, ist, dass mathematisch eigentlich völlig unterschiedliche Strukturen, einmal Rotationen in 3 Dimensionen und einmal so eine Art komplexe Verallgemeinerung in 2 Dimensionen, die haben halt ein und dieselbe Algebra, und in meiner Wiederholung hatte ich ja schon gesagt, die Algebra ist eigentlich das, was zum großen Teil die Eigenschaften der Gruppe festlegt. Also gibt es offenbar ganz starke Ähnlichkeit zwischen SU3-Matrizen und SU2-Matrizen. Und die beiden, die wirken halt auf völlig andere Objekte, einmal 3-komponentige und einmal 2-komponentige Objekte, aber doch gibt es halt unglaublich viel Parallelen. Und wenn man jetzt auch schon wieder an die Physik denkt, beide Dinge kennt er eigentlich, also wir wollen ja Richtung Relativitätstheorie gehen, da müssen wir dann halt noch Boosts dazu nehmen, aber die Rotationen, die sind ja Teil der Relativitätstheorie oder der Lorentz-Transformationen. Also was halt das obere macht, das rotiert ganz normale räumliche Vektoren, also das ist halt, wenn man es dann später erweitern auf Boosts, wird es der Vierervektor sein, der sich halt in sinnvoller Weise in der Lorentz-Transformationen verändert. Naja, und da unten, das könnt ihr wahrscheinlich auch unmittelbar raten, oder da habt ihr es wahrscheinlich schon erraten, das ist halt ein 2-komponentiges komplexes Objekt, das ist nichts anderes wie das, was er als Spin aus der Quantenmechanik kennt, und halt der Effekt, den Spin unter Rotationen macht. Und das, was wir uns, sagen wir mal, in der Dirac-Gleichung da jetzt kompliziert mit diesen Alpha- und Beta- und Gamma-Matrizen so zurechtgebastelt haben, das wird noch dauern, vielleicht 2 Stunden, aber letztendlich wird es halt am Ende automatisch jetzt aus diesen Überlegungen erscheinen. Also wir haben jetzt halt Objekte, zweikomponentige komplexe Größen, die gut dazu passen, zu den dreikomponentigen normalen Vektoren, und also später, wenn wir die Booster zunehmen, wird da nicht viel verloren gehen. Und dann werden wir halt diese Objekte und die da oben in Gleichungen reinschreiben, sodass die halt relativistisch konsistent transformieren, also Farminvariant sind. Und eine der primitivsten Möglichkeiten wird halt am Ende wieder die Dirac-Gleichung sein. Also das ist so mal wieder diese Hauptmotivation versucht klarzumachen, schon an dem, was man jetzt hier sieht. Gut, das letzte ist praktisch der gleiche Punkt, wie auch da unten steht. Nichts Neues. Wenn wir jetzt halt diese Analyse mit den Erzeugenden gemacht haben, also wie gesagt, die Algebra, diese drei Dinge sind eigentlich das Wichtige, was man sich merken sollte für die Gruppe SU2. Wenn man jetzt, was man mal vorkommt, ein dreikomponentiges, eine endliche Transformation dieser SU2-Matrizen braucht, dann kann man die halt sich wieder durch Exponentieren generieren. Also nicht infinitesimale Trafos durch. Exponentieren. Also das heißt, auch hier haben wir wieder R von Alpha gleich E hoch plus I Alpha J J J. Also das ist genau die gleiche Formel, die ich hier schon hingeschrieben habe, wobei natürlich, wenn ich es konkret ausrechne, das hier eine 3x3-Matrix sein wird, halt eine Rotationsmatrix, wie man es kennt, und das da unten dann halt aus diesen Erzeugenden aufgebaut, eine endliche Matrix. Ja. Das ist auch übrigens, wenn er, weiß ich nicht, ob das der Walter Hofstetter mit euch gemacht hat, das ist auch eins eurer Hausaufgaben jetzt am kommenden Donnerstag, wenn er einen Spinor, also einen, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt, wenn er da eine Rotation machen müsst oder wollt, also um 45 Grad vielleicht drehen, dann müsst ihr genau diese Matrix, wie sie da unten steht, halt explizit ausrechnen und auf dieses zweikomponentige Objekt anwenden. Das ist auch das, was wir das letzte Mal schon angesprochen haben, wo er gesagt hat, dass das der Hofstetter mit euch gemacht oder zumindest erwähnt hat. Da wird er auch sehen, dass diese Matrix, wenn er halt um 360 Grad dreht, wird sich die noch nicht reproduzieren. Da müsste er um 720 Grad drehen, dass das wieder die Einheitsmatrix wird. Also das ist diese Geschichte mit Spins. Haben wir halt sozusagen nur den halben Drehwinkel oder den halben Effekt bei einer Drehung. Wobei alle messbaren Größen mit Spins, also wenn er wieder den Erwartungswert vom Spin ausrechnet, den man halt im Experiment nachprüfen kann, der ist dann wieder, also kehrt nach 360 Grad zu sich zurück. Das ist eigentlich nur das mathematische Objekt, so ähnlich wie ich die Wellenfunktion halt direkt in der Quantenmechanik nicht ausmessen kann. Kann ja auch ein Spin direkt nicht ausmessen, deswegen ist sowas nicht im Widerspruch zu Beobachtungen. Gut, also jetzt hat man zwei Beispiele für Lie-Gruppen. Ich hoffe, dass es eine ganz vernünftige Vorstellung gegeben hat, ohne dass man jetzt das zu mathematisch definieren und einführen. Jetzt noch so ein paar Betrachtungen, und zwar Gruppe versus Algebra. Also es soll einfach ein bisschen helfen, dieses Unterkapitel, dass man ja nichts durcheinander bringt und sich nochmal klar macht, welche Bedeutung hat was und ja, wie stehen die in Verbindung. Also diese beiden Dinge hier, da oben habe ich schon hingeschrieben, also das ist 229 und das hier 34. Das heißt, Algebra bzw. Lie-Algebra. Naja, und an den Beispielen, die ich genannt habe, ist eigentlich schon der wesentliche Punkt klar. Die Algebra, die legt die Gruppe sicher nicht eindeutig fest, weil ja zwei verschiedene Gruppen die gleichen Algebra haben, aber umgekehrt legt es halt doch viele fundamentale Eigenschaften fest. Also wenn die Algebra gleich ist, verhalten sich die Gruppen sehr ähnlich. Also deswegen Algebra und Gruppe darf man nicht durcheinander werfen, ja, wie eigentlich dieses Beispiel sozusagen sogar besser demonstriert, wie jetzt jede Theorie, die man dazu hinschreiben kann. So SO3 und SU2 haben gleiche Algebra, die Drehimpulsalgebra eben. Naja, und wenig mathematisch, aber ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Die grundlegende mathematische Struktur wird durch Algebra festgelegt. Die Konsequenz ist halt, dass zum Beispiel SO3 und SO2 Matrizen, die sind sehr ähnlich in ihren Eigenschaften. Es gibt noch viele weitere Darstellungen, also in der Tat, oder Darstellung ist, glaube ich, das falsche Wort, es gibt viele oder unendlich viele weitere Gruppen, die die gleiche Algebra aufweisen. Ja, da will ich ein anderes, drittes wichtiges Beispiel noch nennen. Also weitere Darstellung der Drehimpulsalgebra. Und da kommt jetzt ein durchaus wichtiges neues Wort rein. Dieses Darstellung. Also Darstellung in der Gruppentheorie bedeutet ja nicht immer, dass ich konkrete mathematische Objekte angebe, mit denen man wirklich rechnen kann. Also mit denen man von mir aus multiplizieren, addieren, sonst was machen kann. Dagegen, wenn ich jetzt nur die Algebra angebe, dann schreibe ich diese Zeile halt hier hin. Und diese Zeile, die sagt ja noch nicht, was eigentlich dieses J ist. Dagegen, wenn ich diese Js halt, wie zum Beispiel hier, mit konkreten Matrizen belege, dann wäre das ja, was also hier steht, das wäre eine Darstellung von dieser Algebra hier. Und was dann in der Wiederholung angegeben wurde, das ist eine andere Darstellung der Algebra, also in Form dieser Matrizen. Man kann sich leicht überlegen oder gleich sehen, dass halt diese Algebra, wie sie hier steht, auch in folgender Art und Weise dargestellt werden kann. Also weitere Darstellung der Drehimpulsalgebra. Ich verwende für diese erzeugenden JJ einfach den Drehimpulsoperator, und der Drehimpulsoperator, der Ortsoperator kreuzt der Impulsoperator, und im Korrespondenzprinzip wird es halt einfach der Ort kreuz minus i mal Gradient. Das war wahrscheinlich ohnehin das erste Mal, dass ich die Drehimpulsalgebra gesehen habe, wo ich halt in der Quantenmechanik den Drehimpulsoperator hingeschrieben habe. und dann überlegt hat, was passiert, wenn er zum Beispiel x und ly den Kommutator ausrechnet, dann kam halt i mal lz raus. Also das sollte nicht weiter verwunderlich sein, aber man hat halt wieder, naja, wie es jetzt hier in dieser Zeile steht, eine komplett andere Darstellung. Also dieses Mal sind es nicht mal Matrizen, sondern es sind Differentialoperatoren. Aber diese Differentialoperatoren, die haben halt auch ganz genau diese Eigenschaft hier. Naja, und sobald ich halt so eine Darstellung der Algebra habe, kann ich mir die zugehörige Gruppe wieder dadurch konstruieren, dass ich halt, wenn ich infinitesimale Operationen angucken will, einfach 1 plus, habe ich übrigens i's vergessen, 1 plus i mal Parameter mal erzeugende, oder wenn ich halt endliche Transformationen will, dass ich das Ganze exponentiere. Also sozusagen, sobald ihr Darstellung der Algebra habt, habt ihr auch unmittelbar eine neue, vernünftige Gruppe mit diesen Objekten, mit denen ihr arbeiten könnt. Gut, und vielleicht gleich eine Frage an euch, also wieder zurück zu diesem Gesamtbild. Also ich hatte jetzt vorhin gesagt, die SO3, das sind halt auf Ebene der Rotationen normale dreikomponentige Vektoren, oder später, wenn es in der Relativitätstheorie dann Vierervektoren. Dann hier haben wir zweikomponentige Größen, das wären dann unsere Spins oder Spinoren. Worauf wirkt jetzt diese Darstellung, die wir jetzt gefunden haben, und die zugehörige Gruppe, und welche Objekte werden das dann sein in unseren Wellen- oder Feldgleichungen, die wir uns konstruieren? Ja, worauf wirkt eine Ableitung? Nicht auf einen Vektor, sondern auf eine Funktion halt. Also das wird halt gerade die Wellenfunktion selber oder das Feld dann selber sein. Also denkt an die Dirac-Gleichung. Die Dirac-Gleichung setzt sich ja nicht nur aus einem zweikomponentigen Objekt oder vierkomponentigen Objekt Psi zusammen, sondern dieses Psi oder die vier Einträge von Psi, die haben ja auch ein Argument Psi von x, also halt die Struktur von der Funktion. Und das ist genau das, worauf halt diese Darstellung, also der Drehimpulsoperator selber wirkt, nämlich halt auf ja, sogenannte Wellenfunktionen, oder wenn man an Feldgleichungen denkt, ja, halt vielleicht die Maxwell-Gleichungen, das naheliegendste, die haben ja auch vier Einträge, das Viererpotential A μ, aber jede Komponente hängt halt von x ab, und diese, also mathematische Eigenschaft, dass es eine Funktion von x ist, darauf wirkt halt gerade dann dieses Ding, was da unten steht. Auch wieder halt mit den gleichen sinnvollen Eigenschaften, weil es momentan jetzt nur in Bezug auf Drehungen, aber später dann auch auf Lorentz-Transformationen die gleiche Algebra erfüllen wird. Gut, also der nächste Textblock, ich kürze ihn ein bisschen ab, weil ich habe es jetzt heute schon mehrmals in Worten halt gesagt, wenn ich jetzt eine Darstellung der Algebra und damit erzeugen habe, dann kann ich halt exponentieren, nämlich gemäß e hoch plus i Alpha Vektor J Vektor, also zum Beispiel halt auch dieses L einsetzen, und dann habe ich halt was je nach Darstellung auf unterschiedliche Objekte wirkt. Also zum Beispiel dreikomponentige Vektoren, das war die SU3 dann, oder zweikomponentige Vektoren oder Spinoren, das war die SU2, oder halt Wellenfunktionen, kann man zum Beispiel Phi von x nehmen, das war halt dann der Drehimpuls, wie ich es gerade jetzt angegeben habe, L-Dach. Hier sehe ich, wir sind eigentlich schon über der Hälfte der Zeit und es braucht eh noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Pause und dann um 11.10 Uhr wieder weiter. Okay, also ich will nochmal das, was ich auch schon mehrmals jetzt gesagt habe, dass halt, wenn ich also Objekte habe, auf die Darstellungen der gleichen Algebra wirken, dass ich die irgendwie konsistent und sinnvoll transformieren. Das will ich nochmal so ein bisschen genauer ausführen. Also erst nochmal die Aussage, identische Algebra garantiert ein konsistentes und sinnvolles Trafo-Verhalten unter Rotationen also für SO3 müssen wir glaube ich nichts machen, da ist es offensichtlich, denn die SO3, die haben wir ja gerade dadurch gefunden, dass man halt von Rotationsmatrizen oder Rotationen auf Vektoren ausging. Also denk nochmal zurück, wir haben halt Rotationsmatrizen auf Vektoren hingeschrieben und haben daraus ja erst die Erzeugenden abgeleitet und dann geguckt, was für Algebra ist das. Und wenn ich es halt rückwärts mache und mir wieder Drehmatrizen generiere, dann, naja, also per Konstruktion ist es halt sinnvoll unter Rotationen dann. So, dann die nächste Darstellung, die ich da unten mit den Drehimpulsoperatoren angegeben habe. Also E hoch plus I Alpha J J J. So einen wirklichen Namen hat es nicht, keinen griffigen wie SO3. Also einfach, wenn ich es jetzt mal exponentieren von Drehimpuls naja, da kann man sich überlegen, oder vielleicht kennt ihr das auch aus Quantenmechanik, ich weiß nicht, ob das mal aufgetreten ist, man kann die Rotation einer Wellenfunktion durch Drehimpulsoperatoren schreiben. Und zwar folgendermaßen, wenn ich um den Winkel Alpha eine Wellenfunktion Psi von R drehe, dann ist das nichts anderes wie E hoch plus I Alpha J LJ Psi von R, wobei hier ist das LJ jetzt bereits in Ortsdarstellung, zu verstehen. Also LJ ist Epsilon JKL RK minus I DL. Ja, und also das, wenn man jetzt halt ausxt, dann kommt raus Psi von Rotationsmatrix um diesen Winkel Alpha angewendet aufs Argument, also auf den Vektor R. Und also das ja, ein bisschen anspruchsvolle, was wir jetzt gleich noch nachliefern, zumindest für einen Spezialfall, dieses ist gleich, das kann man zeigen. Dagegen, das ist gleich, das ist jetzt halt eher ja, eine Definition oder die Behauptung, die wir jetzt halt nachprüfen wollen. Also eine Rotation auf ein entsprechendes Objekt soll halt immer die Form haben, exponentiert den entsprechenden Generator. Und dann muss man halt unter Umständen ein bisschen Mathematik machen. Und wenn jetzt halt das, was ich behaupte, hier rauskommt, dann ist es natürlich auch wieder eine sinnvolle Transformation unter Rotationen, denn man, wie soll sich eine Wellenfunktion anders sinnvoll transformieren oder was würde der machen, wenn er eine Wellenfunktion kriegt und sagt, beschreib mal die rotierte Wellenfunktion, dann müsste er halt das Argument rotieren. Habt ihr den Mittelteil schon mal irgendwo gehabt oder gesehen in Vorlesungen oder den Begriff, oft sagt man in der Physik auch, der Drehimpulsoperator, der erzeugt eine Rotation oder der Impulsoperator erzeugt eine Verschiebung. Also das ist die mathematische Grundlage von diesen Behauptungen oder eventuell, wenn ihr das mal seht, es wird oft dann halt selbstverständlich halt dieses Wissen angenommen in Arbeiten oder in Büchern und findet man einfach das. Also insofern ist das, glaube ich, ganz zweckmäßig, unabhängig von der Gruppentheorie zu sehen. Also dass ihr versteht, warum von hier wirklich das rauskommt, wollen wir das Ganze mal nachrechnen. Und zwar nicht ganz allgemein, sondern wenn wir das Leben ein bisschen leichter machen. Nachweis anhand von einem Beispiel, nämlich Rotation um Z-Achse. Also die Aussage wird dadurch eigentlich nicht schwächer. Es ist halt einfach eine spezielle Drehachse, eine spezielle Wahl vom Koordinatensystem. Also das heißt, wir rechnen aus R von 0, 0, Alpha. Also es soll halt heißen 0 Drehwinkel um XY und Drehwinkel Alpha um Z auf ein Psi von R. Ja, dann halt letztendlich dieses ist Gleichzeichen, was wie schon gesagt eine Definition ist, so soll halt eine Rotation wirken mit einer entsprechenden Darstellung. Das ist also E hoch plus I Alpha LZ Psi von R und naja, jetzt könnte ich für LZ das hier da einsetzen und würde auch das Richtige rauskriegen. Aber das ist ein bisschen eine unangenehme Mathematik. Ich kann aber dieses LZ auch in einer anderen Form darstellen, nämlich in Zylinder- oder in Kugelkoordinaten. Das habt ihr sicher schon mal gesehen. Wisst ihr das auswendig oder könnt ihr das zumindest erraten, wie der Drehimpulsoperator in Z aussieht, wenn ich zum Beispiel Zylinderkoordinaten nehme. Ich glaube, du hast richtig gesagt.
Ableitung in vier Richtungen.
Genau, die Ableitung in vier Richtungen. Also das ist minus I d phi. Also ist auch ja, halbwegs verständlich. Mein Drehimpuls, der beschreibt den Impuls, der im Kreis läuft. Und naja, diese Koordinate, die halt um die Z-Achse im Kreis rumläuft, die ist dieses Phi, also macht es durchaus Sinn, dass der Drehimpuls irgendwie dann minus I, wie jeder Impuls hat, d Phi ist. Also man könnte jetzt vielleicht noch überlegen, ob man noch einen Faktor oder was reinkommt, aber also das ist in der Tat die Antwort. Also das habt ihr sicher auch gemacht oder beziehungsweise wer das nochmal sauber sehen will, der muss halt diesen Ausdruck mit LZ einfach in Zylinderkoordinaten umrechnen und dann wird das sehr einfach mit d phi. Gut, also das erklärt dann meine nächste Zeile i hoch plus i. Ja, die i's, die kann ich schon wegnehmen. Das ist dann e hoch plus Alpha d phi angewendet auf Psi und ja, im Skript habe ich jetzt Google-Koordinaten geschrieben, aber das ist eigentlich wurscht, was man jetzt da nimmt oder macht. Also R, ich glaube Zylinderkoordinaten ist ein bisschen einfacher noch, weil es näher dran ist, R phi z schreibe ich dahin. Gut, und ja, jetzt kommt das eigentlich Interessante. Also wie löse ich jetzt das Ganze hier auf? Naja, die E-Funktion von dem Operator oder auch von der Matrix ist halt als Potenzreihe definiert. Und wir wollen es exakt machen, also müssen wir halt die unendliche Reihe für die E-Funktion hinschreiben. Das ist Summe j gleich 0 bis unendlich. Alpha hoch j durch j-Fakultät. J die Ableitung von Psi nach Phi bei R, Phi und Z. Also diese Reihendarstellung der E-Funktion, die kennt ihr bestimmt aus Mathematik. Also das kann ich mich noch erinnern. Im ersten Semester Mathe kam das bei uns schon. Da hat der Prof immer gesagt, das wäre ganz wichtig. Gut, und naja, das ist nicht nur die Reihendarstellung der E-Funktion, sondern das ist auch eine andere ganz bekannte Formel, die halt identisch aussieht, nämlich das ist gerade die Taylor-Entwicklung von der Funktion Psi um diesen Entwicklungspunkt. Und zwar verschoben um den Parameter Alpha. Also das ist Psi von R, Phi plus Alpha, Z. Also vielleicht muss ich das einen Moment auf sich wirken lassen, aber genau das ist, meistens macht man es halt rückwärts, da startet man hier, sagt, ich möchte Psi an der Stelle Phi plus Alpha angucken und wenn Alpha halt klein ist, dann kann ich, ich glaube, man sagt, die Taylor-Reihe oder was dann angeben, die ich halt irgendwann abbreche. Und wenn halt dieses Alpha größer wird und ignorieren wir mal irgendwie Probleme aufgrund von Konvergenzradien und so weiter, dann muss ich halt immer höhere Ordnungen nehmen und bis ins Unendliche gehen. Und das ist genau dieser Ausdruck. Also hier j gleich 0 ist 1, j gleich 1 ist plus Alpha mal erste Ableitung in Psi am Entwicklungspunkt Phi und so weiter und so fort. Also das ist auch gerade der Grund letztendlich, warum halt diese endliche Transformation immer durch ein Exponentieren dargestellt wird. Also das ist jetzt nicht speziell diese Rechnung für Rotationen, sondern das ist auch für Verschiebungen oder auch für die Matrizen funktioniert das ein in ein und derselben Manier, wie ich es jetzt hier halt angegeben habe. Also deswegen ist das ganz gut einmal zu sehen, weil dann kann man halt das eigentlich immer verstehen oder immer nachrechnen. Naja gut, und jetzt kann ich, wenn ich es noch wirklich sorgfältig machen will, also wenn halt Phi um Alpha weitergedreht ist, dann ist es ja nichts anderes wie das, was ich behauptet habe, nämlich eine Rotation um 0, 0 und Alpha, also eine Rotation um die Z-Achse von meinem ursprünglichen Argument R. Und damit haben wir also zumindest für einen Spezialfall diese Gleichung, die ich hier jetzt einfach mal angegeben hatte, nachgeprüft. Und ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass das nicht nur für die Z-Achse, sondern für alle Drehachsen gilt, also schon allein aus dem Argument, dass ich eigentlich das Koordinatensystem ja irgendwie beliebig hindrehen kann und dann wenn ich halt die Z-Achse auf die Drehrichtung gelegt habe, offenbar das Ganze funktioniert, muss es halt auch für jede andere Drehachse oder ein Vektor, Dreiervektor von Drehwinkeln funktionieren. Gut, also zurück zur Gesamtaussage, die ich nochmal treffen will. Ich will halt demonstrieren, dass diese verschiedenen Darstellungen verschiedene Objekte beeinflussen und halt, wie ich es jetzt mehrfach schon genannt habe, halt konsistent und sinnvoll rotieren. Also Dreiervektoren war klar. Jetzt haben wir gesehen, dass der Drehimpulsoperator halt Funktionen entsprechend sinnvoll rotiert. Und naja, das passt jetzt eigentlich mehr da unten hin. Also es war kein ganz konsistentes Tafelbild. Dieser Einschub da reinpasst, aber es ist kurz, also wir hatten noch die SO2-Matrizen. Ja, das ist jetzt eigentlich nur eine Angabe, da rechne ich nichts mehr. Das hatte ich auch schon gesagt, die beschreiben halt Rotationen von zwei komponentigen komplexen Spinoren. Also hier können wir ja auch schlecht was nachprüfen, also ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch aus der Alltagserfahrung heraus weiß, wie sich Spins transformieren. Hier drehen wir das Ganze jetzt halt um und sagen, also wir haben jetzt verstanden, wie man halt verschiedene mathematische Objekte rotiert und hier haben wir es halt überprüft, das funktioniert und das motiviert eigentlich halt nochmal meine vorherige Aussage, dass wenn er irgendwann mal einen Spin rotieren will, dass er dann halt, naja, das was da unten noch steht, diese 2x2 Matrix ausrechnen müsste, dieses I hoch plus I Alpha J mit den Pauli-Matrizen und dann habt ihr halt die entsprechende Rotationsmatrix, die so ein zweikomponentiges Objekt irgendwie dreht. Ja, also das Ende vom Kapitel, das schreibe ich nicht an die Tafel, das hatte ich jetzt schon immer wieder gesagt, also das ist schon das Wichtigste, aber ich lese es lieber einfach nochmal vor und besser ihr fragt nach, als dass ich da irgendwie die Tafel jetzt falsch mir. Also wesentliche Idee und Anwendungen der Physik, Konstruktion sinnvoller physikalischer Theorien oder Gleichungen erfordert Bausteine, das sind halt Felder, Wellenfunktionen oder Spinoren, die in geeigneter konsistenterweise transformieren und naja, die wichtigen Transformationen werden halt im Folgenden diejenigen sein, die den Symmetrien der Theorie entsprechen. Das sind halt, also wenn man relativistische Theorien denkt, wie sie halt fundamentale Kräfte beschreiben oder auch relativistische Quantenmechanik, dann sind es halt Lorentz- und Poincaré-Transformationen oder später, wenn ihr mal fortgeschritten seid, Erweiterungen davon, zum Beispiel Supersymmetrie oder aber auch interne Symmetrien. Also da könnte man die Farb- oder die Flavor-Symmetrie der QCD nennen. Und naja, das wollen wir dann im übernächsten Unterkapitel noch insbesondere ein Beispiel der Dirac-Gleichung anwenden. Aber das ist halt, wie gesagt, die Kernidee eigentlich immer in der Physik oder gerade bei der Konstruktion neuer Theorien, dass ich halt mir erstmal überlege, welche Symmetrien weiß ich, dass erfüllt sind oder glaube ich, dass erfüllt sind oder will ich bei Konstruktion erfüllt haben und dann sucht man halt, wie wir es jetzt hier erstmalig so ein bisschen gesehen und gemacht haben, Darstellungen der entsprechenden Algebra dieser Symmetriegruppe und diese Darstellungen, das sind halt sinnvolle Bausteine für solche Theorien. Also hier nochmal Rotationen und drei verschiedene Darstellungen, die halt Wellenfunktionen oder Felder geben, normale Vektoren und halt Spinoren. Okay, also bevor wir jetzt dann dieses ja, interessante Programm, was ich gerade auch jetzt nochmal wiederholt habe, also Konstruktion von Theorien angehen, müssen wir jetzt halt noch ein bisschen mehr vorbereiten. Also es ist ein eher technisches Unterkapitel jetzt. Also jetzt werden wir unser Wissen über Gruppen, Lie-Gruppen und so nehmen und werden uns halt die Lorentz- und Poincaré-Gruppe genau angucken. Also insbesondere die Algebra herleiten, denn die braucht man halt, um Darstellungen zu finden und damit dann letztendlich am Ende in der Lage zu sein, sinnvolle Theorien hinzuschreiben. Na, die Motivation, die lese ich einfach ab. Also wir hatten ja schon bei der relativistischen Quantenmechanik zu Beginn hat gesagt, dass jede relativistisch vernünftige Wellengleichung, die muss in jedem Inertialsystem gleich aussehen, sonst wäre es halt nicht verträglich mit der Relativitätstheorie. Das war für die Klein-Gordon-Gleichung gegeben und in der Dirac-Gleichung haben wir uns überzeugt, dass wenn ich die halt ins gestrichene System transformiere, die genauso wieder aussieht, da war es halt wirklich nicht trivial. Also da musste man, wenn ihr euch erinnert, den vierkomponentigen Spinor mit einer ganz speziellen Matrix verändern und die Ableitung dμ mit der normalen Lorentz-Transformation und nur die Kombination von beiden hat dann dazu geführt, dass halt im gestrichenen System das genauso aussah. Und letztendlich, was da tief natürlich dahinter steckt, ist jetzt schon wieder genau das, was da oben an der Tafel steht, nämlich, dass halt die Ableitung, die im Prinzip ein normaler Vektor ist, das wäre diese erste Zeile, und der Dirac-Spinor, das werden wir dann sehen, der setzt sich aus zwei solchen zweikomponentigen komplexen Spinoren zusammen, dass die halt gleich, also nicht völlig gleich, aber gleich von der Struktur transformieren und sich damit grad kompensieren können. Also sowas wollen wir halt erreichen am Ende unter Lorentz- und Poincaré-Transformationen. Also müssen wir halt diese entsprechende Gruppen jetzt erstmal analysieren. Und naja, was vielleicht im ersten Moment noch nicht unmittelbar klar ist, aber was man sich auch ziemlich schnell überlegen kann, also deswegen gebe ich es nur an und rechne mir es gar nicht nach, die Lorentz-Transformation Lambda Menü sowie die Poincaré-Trafos, die halt Lorentz-Transformationen plus Translation sind. Die Bildengruppen, also wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es natürlich jetzt irgendwie problematisch. Aber, also das ist, glaube ich, sehr in offensichtlicher Weise der Fall. Also Lorentz-Transformationen enthalten ja Rotationen. Für Rotationen haben wir uns überlegt, dass das eine Gruppenstruktur hat. Jetzt kommen halt noch Boosts dazu. Ein Boost bedeutet halt, dass ich irgendwie zwei Koordinatensysteme verbinde, indem das eine am anderen mit konstanter Geschwindigkeit vorbeifliegt. Und wenn ich jetzt halt zweimal dann Boost hintereinander, entspricht es, glaube ich, plausiblerweise einen dritten Boost, der halt mit vielleicht einer noch höheren Geschwindigkeit ausgeführt wird. Oder aber wenn ich halt in eine Richtung und dann in die andere Richtung boost, dann ist es halt auch durch einen Boost und eventuell, wahrscheinlich muss man genauer aufpassen, noch eine Rotation vielleicht darstellbar. Also man, indem man halt von einem ins andere Inertialsystem geht, kommt man aus der Gruppe nicht raus, weil halt irgendwie jedes Paar von Inertialsystemen mit der Lorentz-Transformation verbunden ist. Also hat man sicher die Abgeschlossenheit. Ein neutrales Element hat man auch, nämlich wenn man halt nichts tut, also weder dreht noch boostet, also die Identitätsmatrix ist halt eine spezielle Lorentz-Transformation. Und ein inverses Element hat man auch für jede Operation. Also eine Drehung kann ich rückdrehen und einen Boost kann ich rückboosten. Also ja, das kann man jetzt noch mathematisch aus-xen, wenn man will. Aber ich denke, das ist nicht notwendig oder das ist verständlich, dass das der Fall ist. Gut, und eine Poincaré-Transformation ist nicht viel mehr. Also häufig in Büchern wird nur von Lorentz-Transformationen geredet, die halt den Ursprung auf sich selber abbilden. Also streng genommen muss man oder darf man halt auch noch im Raum verschieben. Aber das, was wir sehen, das ist eigentlich fast eine Trivialität. Also deswegen wird das oft gar nicht diskutiert und davon ausgegangen, dass das auch alles gut geht. Trotzdem, wir wollen also sorgfältig sein, wir nehmen die Translationen noch mit dazu. Aber auch da, glaube ich, kann man sich vorstellen, dass eine Translation die Gruppeneigenschaft besitzt. Denn wenn ich halt irgendwie mich hierhin verschiebe und hierhin verschiebe, dann kann ich halt das durch eine Translation dahin machen. Und ein neutrales Element ist halt, wenn ich die Verschiebung weglasse, und das Inverse, wenn ich es in die umgekehrte Richtung zurückschiebe. Also deswegen nicht mehr dazu. Ich würde sagen, das reicht als Beweis oder Begründung. Naja, und diese beiden Punkte zusammengenommen, also der erste halt, dass Wellen- und Feldgleichungen invariant unter Lorentz- und Poincaré-Transformationen sein müssen, und zweitens, dass halt diese Lorentz- und Poincaré-Transformationen Gruppen bilden, das hat halt die Konsequenz, dass die Lorentz- und die Poincaré-Gruppe da ja mit zu den wichtigsten Gruppen in der Physik gehören, also in der Elementarteilchenphysik oder Physik von fundamentalen Wechselwirkungen sind sicher die mit Abstand wichtigsten Gruppen überhaupt, die man hat. Also deswegen investieren wir jetzt da Zeit in diesem Kapitel. Naja, und fangen wir an mit der Lorentz-Gruppe. Also wenn wir die haben, sind wir eigentlich fast schon fertig. Diese Poincaré-Gruppe ist nur eine minimale Erweiterung. Lorentz-Gruppe. Also als erstes machen wir wieder die Erzeugende von Rotationen. Und da müssen wir jetzt eigentlich nichts tun, denn die haben wir ja bereits diskutiert. Und zwar für SO3. SO3 wirkt natürlich auf dreikomponentige Vektoren, nicht auf vierkomponentige Vierervektoren, aber die Rotationen in den Lorentz-Transformationen, wenn ihr euch erinnert, die treffen ja die Zeitkomponente von den Vierervektoren nicht, sondern die rotieren halt nur diesen Dreieranteil. Also mit anderen Worten, wir haben halt als Teil der Lorentz-Gruppe die SO3-Gruppe, wobei das halt der untere rechte 3x3 Block dann ist. Also die Konsequenz ist, dass die entsprechenden Erzeugenden folgende Form haben, die man nochmal am besten vergleicht mit SO3, und da stehen halt jetzt überall 0 drin, weil die Zeit nicht angetastet wird, und das da unten, dieser 3x3 Block, das ist gerade das, was wir letzte Stunde für SO3 gemacht haben. Also alles, wo jetzt nichts steht, sind auch Nullen. Das hier war das Jx, und ein I muss man auch einbauen, das stimmt, für die X-Drehung. Naja, und Jy ist halt genauso. Dann minus I. Und da hat man plus 1, minus 1. Also überall, wo 0 stehen, schreibe ich jetzt nichts rein. Das ist, glaube ich, sogar übersichtlicher. Und Jz, das ist minus I. Und dann muss wahrscheinlich hier ein minus 1 und ein plus 1 stehen. Ja. Naja, und genau wie man es halt jetzt auch schon für verschiedenste Darstellungen damit Objekte hatten, kann ich jetzt aus den erzeugenden Rotationen um einen infinitesimalen Winkel hinschreiben, also infinitesimaler Winkel Alpha um die J-Achse, das wäre Lambda mu nü gleich 1 plus I Alpha JJ, oder halt Rotation um endlichen Winkel Alpha, das wäre halt Lambda mu nü gleich e hoch plus i Alpha jj. Also ist auch mal eine ganz gute Übung. Wenn ihr wollt, versucht doch mal als freiwillige Hausaufgabe, diese E-Funktion da wirklich aufzulösen. Von mir aus sind immer eine Achse speziell wählt. Und dann muss halt nach diesem Exponentieren, das wie ihr es kennt, in diesem 3x3-Block halt ein 2-Cosinus auftreten und einmal ein Plus-Sinus und einmal ein Minus-I-Sinus, Minus-Sinus und muss halt eine normale Rotationsmatrix geben. So, dann das, was wir halt bisher noch nicht studiert haben, was jetzt neu dazu kommt, das sind Erzeugende von den Boosts. Und da ist es zweckmäßig, erst einen Begriff einzuführen, wo ich nicht sicher bin, ob ihr das kennt. Das hängt davon ab, wie ausführlich ihr Relativitätstheorie wahrscheinlich in der Mechanik oder Elektrodynamik besprochen habt. Ist Rapidität ein gängiger Begriff oder eher nicht? Also ihr nickt, ihr habt es zumindest mal gesehen. Also grob gesprochen, Rapidität ist vergleichbar mit der Geschwindigkeit oder Relativgeschwindigkeit. Der einzige Unterschied ist, dass es eigentlich, also es ist eine Umparametrisierung. Große Rapidität ist gleich große Geschwindigkeit, aber es ist nicht Rapidität ist gleich Geschwindigkeit, also das eine wächst schneller an wie das andere. Und die Rapidität ist eigentlich ein sehr viel vernünftigerer Parameter, wenn man relativistisch denkt, wie die Geschwindigkeit. Also wenn ihr euch erinnert, wenn ihr zwei Geschwindigkeiten relativistisch addiert, dann müsst ihr da eine ganz komplizierte Formel verwenden, die man herleiten kann. Dagegen, wenn man zwei Rapiditäten addiert, dann ist das halt einfach Rapidität 1 plus Rapidität 2. Also anders ausgedrückt, die Rapiditäten, die haben halt die gleiche Struktur wie die Drehwinkel der Rotationen. Rotation um Alpha 1 und Alpha 2, wenn es die gleiche Achse ist, ist halt Rotation um Alpha 1 plus Alpha 2. Und so kann man halt die Rapiditäten auch einfach praktischer verwenden. Also mein Prof vor 15 Jahren hat man gesagt, wenn unsere Autos nahezu Lichtgeschwindigkeit fahren würden, wären auf der Autobahn sicher keine Geschwindigkeit, sondern Rapiditätsbegrenzungen angegeben. Weiß nicht, also ich fand es ganz lustig. Viel geholfen für die Physik hat es mir nicht, aber trotz alledem, die Kernaussage ist sicher, wenn man sehr relativistisch denkt und rechnet, ist die Rapidität praktischer. Na gut, also geben wir sie geschwind an. Bisher Boost durch V parametrisiert. Und zweckmäßiger ist Rapidität Eta, und zwar definiere ich das folgendermaßen: Sinus hyperbolicus von Eta gleich Gamma Beta, und Gamma Beta ist halt diese übliche Abkürzung, Beta ist V und Gamma ist 1 durch Wurzel 1 minus V Quadrat. Also, wie ich schon gesagt habe, Rapidität, wenn wächst, wächst auch die Geschwindigkeit. Für kleine Geschwindigkeiten oder kleine Rapiditäten ist die Rapidität gleich die Geschwindigkeit. Also sieht man daran, Sinus hyperbolicus für kleine Eta entwickelt ist Eta. Dieser Ausdruck nach V entwickelt, kann ich V Quadrat weglassen, steht halt auch V, und dann habe ich Eta ist gleich V. Dagegen für große Rapiditäten oder Geschwindigkeiten Weichzeit ab. Also ihr wisst, nichts kann schneller wie die Lichtgeschwindigkeit werden. Dagegen meine Rapidität, die kann durchaus unendlich werden. Also das ist in gewisser Weise die Abbildung vom Intervall minus c bis c in der Geschwindigkeit auf minus unendlich bis plus unendlich in der Rapidität. Ja, und also als Konsequenz kann man sich leicht überlegen, aus dieser Definition folgt noch, dass der Cosinus hyperbolicus von Eta, der ist Grad Gamma und damit 1 durch Wurzel 1 minus v Quadrat. Und naja, zum Beispiel Boost in x-Richtung Lambda Menü. Das hat man bisher immer geschrieben, dann als Gamma Beta. Nee, Moment, überlegen. Was war es? Wir hatten Gamma hier und Gamma hier. Und hier stand Gamma Beta und hier 1, 1. Also das war das, wo man in der Wiederholung der Relativitätstheorie vor einigen Wochen gemacht hat. Naja, und wenn er jetzt das hier halt einsetzt, was wir definiert haben für die Rapidität, dann sieht es aus, Cosinus hyperbolicus Beta, Cosinus hyperbolicus Beta, Sinus hyperbolicus Beta, Sinus hyperbolicus Beta und 1 und 1. Und naja, das ist, hat jetzt eine verblüffende, nicht ganz zufällige Ähnlichkeit mit einer Rotationsmatrix, mit dem einzigen Unterschied, dass halt der Hyperbolicus steht, statt wie in der Rotationsmatrix der normale Cosinus oder Sinus. Und das letztendlich ist auch der Startpunkt, wenn man zeigen will, und das ist auch eine Hausaufgabe, die ihr am Donnerstag bekommt, dass die Rapidität ganz simpel additiv ist, denn wenn ich zwei solche Matrizen zusammen multipliziere, dann kommt wegen den Additionstheoremen vom Cosinus und Sinus hyperbolicus halt eine dritte raus mit der gleichen Struktur, wo dann Cosinus hyperbolicus Eta 1 plus Eta 2 und so weiter drin steht. Also, die Zeit langsam zu Ende und auch der Tafelplatz aus, vielleicht ganz knapp noch wesentlicher Vorteil. Ja, Rapiditäten additiv und Geschwindigkeiten halt nicht. Also ausführlicher habe ich es notiert im Skript. Zwei hintereinander ausgeführte Boosts entlang einer Achse mit Rapiditäten Eta 1 und Eta 2 entspricht einem Boost mit Rapidität Eta gleich Eta 1 plus Eta 2. Das heißt, ja, wie schon gesagt, sie sind additiv, genau wie Winkel bei Rotationen. Gut, und also das habe ich deswegen jetzt halt eingeführt, diese Rapidität, weil das ist einfach der praktischere Parameter und der natürlichere Parameter zur Beschreibung der Gruppe. Also genau wie wir hier halt einen Drehwinkel hatten, wollen wir jetzt die Generatoren in Bezug auf die Rapidität formulieren. Also es wird zwar keinen Unterschied machen für die infinitesimalen Transformationen, weil ich gerade erläutert habe, ist halt dann Eta gleich V, aber für die endlichen Transformationen, wenn man halt den Parameter dann endlich wählt, dann ist es halt nicht eine Geschwindigkeit, sondern eine Rapidität, weil ein endlicher Parameter bedeutet ja bei diesem Exponentieren, dass ich lauter unendlich kleine Transformationen hintereinander ausführe, also beim Winkel vom 45 Grad, vielleicht in einer gewissen Näherung lauter 1 Grad Rotationen, und dann brauche ich halt, wenn ich das gleiche beim Boost mache, auch irgendeinen Parameter, der additiv ist. Also das war die Motivation für diesen Exkurs in die Rapidität. Nachdem ihr das schon mal gesehen habt, nehme ich an, dass das ausreicht und man nicht mehr dazu sagen muss, und da werden wir als nächstes Mal dann weitermachen, also drei weitere Erzeugende für diese drei Boost-Richtungen dann finden. Beziehungsweise am Donnerstag bin ich selber gar nicht da, aber Vorlesung findet trotzdem statt. Also da kommt die Antje und wird mich vertreten. Also das heißt, wir sehen uns erst am Dienstag wieder, aber genau, geht trotzdem am Donnerstag in die Vorlesung. Okay, dann bis nächste Woche.